Preist den Herrn, Gott ist gut, muss es auch noch sagen. Ich muss auch sagen, der David ist eine Maschine. Wenn der loslegt mit Predigen, dann läuft es einfach nur noch. Und auf der Straße, müsst ihr ihn sehen, da geht er auf die Leute zu, oder? Und dann drückt er ihnen das Wort richtig hinein in das Herz. Also man kann es nur so sagen. Der bearbeitet sie richtig, bis das Wort drin ist. Und dann lässt er sie wieder gehen. Und immer alles in der Liebe. Das ist das Gewaltige. Das ist der Mann der Liebe, der den Herrn liebt. Und das spüren die Menschen und darum lassen sie es auch zu. Der redet Stunden zum Teil mit den Leuten. Vielmal ist es eine Stunde, wo er ein Gespräch hat. Wunderbar, super. Wir danken für David und seine Frau in der Gemeinde. Halleluja. Gott ist gut, er lässt dich nie im Stich. Nie. Und in Psalm 37, Vers 25, da steht: Ich bin jung gewesen und alt geworden, doch habe ich nie den Gerechten verlassen gesehen. Ein wunderbarer Vers. Ich habe nie gesehen, dass ein Gerechter verlassen wurde von Gott. Nie. Wer auf den Herrn vertraut, wird nicht zu Schanden werden, sagt das Wort. Und in Vers 24, fällt er, so wird er nicht hingestreckt liegen bleiben, denn der Herr stützt seine Hand. Und mein Hauptvers in der Predigt ist Sprüche 25, Vers 16. Der erste Teil, dort steht, gell, das ist falsch, Sprüche 28, tut mir leid, Sprüche 24, Vers 16. Also, Sprüche 24, Vers 16, der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf. Und das möchte ich mit euch heute anschauen, dieses Merkmal, diese Eigenschaft, diese Fähigkeit eines Gerechten. Ihr seid alle Gerechte. Wenn ihr den Herrn Jesus Christus eingeladen habt in euer Leben, dann spricht die Bibel, dass ihr die Gerechtigkeit Gottes seid. Und der Gerechte oder die Gerechte, die fällt, du fällst in deinem Leben, sagt das Wort, aber du stehst wieder auf. Jedes Mal. Und das hat Gott in dich hineingelegt, dieses Aufstehen. Es ist die Auferstehungskraft Gottes, die mit dem Heiligen Geist in dich hineingekommen ist. Und das möchte ich euch heute auch in euer Herz drücken, dass ihr automatisch immer wieder aufsteht. Der Gerechte fällt siebenmal, aber er steht immer wieder auf. Also, wer ist alles ein Gerechter? Darf ich mal sehen? Wir haben ja viele Gerechte. Ich möchte da noch mal kurz eine Grundlage legen. Das Wort Gottes sagt, dass die ganze Schrift nützlich ist zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Also, Gott möchte, dass wir in der Gerechtigkeit unterwiesen sind, wissen, was wir für einen Stand haben in Gott, nämlich einen Gerechten. Und ich möchte mit euch Galater 2, Vers 16 anschauen. Da sagt Paulus, beginne in Vers 15, wir sind zwar von Natur Juden, nicht Sünder aus den Heiden. Jetzt Vers 16, doch weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes. Und jetzt nochmal, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Also das ist die Botschaft der Gerechtigkeit. Aus Werken des Gesetzes, weil du das tust und weil ich gut bin und immer lieb bin, darum werde ich errettet. Das ist das Werk des Gesetzes. Nein, die Bibel sagt ganz klar, du wirst einzig und allein durch den Glauben an das, was Jesus getan hat, gerecht gesprochen. Und da müsst ihr wirklich jede Verdammnis, wenn ihr denkt, oh nein, weil ich das nicht getan habe, bin ich nicht gut vor Gott, wegschicken. Ihr seid angenommen, ihr seid gut vor Gott, weil ihr Jesus Christus in euer Leben eingeladen habt. Und das heißt so, durch den Ungehorsam des einen wurden die vielen in die Stellung von Sündern versetzt. Das war Adam, oder? Und Eva. Aber durch den Gehorsam, den Gehorsam des einen, Jesus Christus, werden die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Und das ist das Gewaltige. Jesus war gehorsam. Sein Gehorsam bewirkt, dass du in die Stellung eines Gerechten versetzt wurdest. Und das gilt, das ist eine ewige Erlösung. Halleluja. Und da danken wir dem Herrn Jesus. Danke, dass er für unsere Sünden ans Kreuz ging. Er wurde begraben, stand wieder auf und er lebt jetzt, damit er in jedem von euch leben kann. Euch immer wieder aufrichten kann. 2. Korinther 5, 21, den der Sünde nicht kannte, wurde für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Hier steht es so ganz klar, wir werden in Christus zur Gerechtigkeit Gottes. Und du darfst sagen, ich bin ein Gerechter. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Sagen wir mal miteinander. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Amen. Und nur schon das gibt dir die Fähigkeit zu herrschen im Leben, weil du auf gleichem Stand bist mit Gott. Die Gerechtigkeit ist der Ort, wo du zu Gott hintreten kannst, ohne Verdammnis, ohne Minderwertigkeit, ohne irgendwelche Schuldgefühle und mit Gott reden kannst. Er kann dich umarmen. Ich sage das immer auf der Straße den Ungläubigen, hey, er möchte dich auf eine Stufe setzen in Jesus, wo er dich umarmen kann. Er versucht es jetzt schon, oder? Er möchte jeden zu sich ziehen, aber du hast deine eigene Wahl als Mensch. Du kannst dich entweder verschließen dieser Umarmung Gottes oder dich öffnen. Und Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch Jesus. Also, ihr wisst, dass ihr die Gerechtigkeit Gottes seid. Und da haben wir beim Hauptvers, denn der Gerechte, sagt die Bibel, fällt 7-mal und steht immer wieder auf. Steht wieder auf. Also, ich möchte mal mit euch anschauen, wo könnten wir dann so fallen? Wo gibt es Bereiche in unserem Leben, wo wir fallen? Könnt ihr euch mal selber Gedanken machen? Oder ist jemand da, der nie fällt, der immer schön oben schwebt mit dem Herrn? Wäre schön, he? Das Leben ist anders. Die Tage sind böse, steht in der Bibel. Und wir haben einen Kampf zu kämpfen. Und da kann es mal sein, dass du langsam irgendwie am Fallen bist. Aber du stehst wieder auf. Und eigentlich das, was mir als erstes kam, ist, wir fallen manchmal in Sünde. Und eigentlich müsste ich gar nicht mehr viel sagen, da die Worte, die kamen heute Morgen, während dem Lobpreis, gingen alle in diese Richtung, oder? Du fallst mal in Sünde, aber Gott schaut nicht die Sünde an, er schaut dich an und er möchte dir helfen, in deiner Sünde, sage ich jetzt mal, in deiner Zielverfehlung, wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Also, obwohl du ein Gerechter bist und bleibst, sündigst du manchmal. Und wie durch du bist nicht durch ein gutes Gesetz, durch deine guten Taten wurdest du nicht gerecht. Und genauso wirst du auch durch eine Sünde nicht ungerecht. Du hast diese ewige Erlösung, diesen Stand der Gerechtigkeit, aber manchmal geschieht es, dass du noch eine Verfehlung machst. Okay? Aber das Ziel Gottes ist, dass wir nicht mehr sündigen, dass wir all weniger sündigen. Das hat Sarah vorgelesen im 1. Johannes 2. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr nicht mehr sündigt. Das ist das Ziel Gottes, damit ihr nicht mehr auf die falsche Spur kommt, weil das ist blöd für euch, oder? Gott möchte das nicht. Er möchte, dass ihr immer auf der geraden Spur mit ihm seid. Und in Markus 14, 38, dort sagt so Jesus zu seinen Jüngern, wisst ihr, dass der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Also Jesus wusste das schon. Es ist keine Neuigkeit, dass du mal fällst. Der Geist, der will immer im vollkommenen Willen Gottes laufen, aber das Fleisch hat noch seine Schwächen. Aber wir werden allmehr im Geist wandeln und dann werden wir die Werke des Fleisches nicht vollbringen. Und damit du wieder aufstehen kannst, gibt es einen wunderbaren Vers. Ich möchte euch einfach ein bisschen zeigen, wie man wieder aufstehen kann. Am Anfang meines Christenlebens, da war ich in Sünde und ich hatte so Verdammnis und ich hatte tagelang, oh nein, warum passierte mir das und ist Gott jetzt noch für mich? Aber durch die Erkenntnis des Wortes Gottes kannst du schnell aufstehen und weitergehen. Und 1. Johannes 1, 9, ich denke, den kennt ihr alle. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Also wenn du merkst, hey Mann, da lief ich falsch. Das war eine Sünde. Ich merke es vielmal, wenn ich mich Sorgen mache. Plötzlich merke ich halt, Gott sagt ja, wir sollen uns nicht mehr sorgen. Eigentlich ist das eine Sünde. Das ist nicht Gottes Wille. Dann sage ich, okay Herr, ich bekenne. Bekennen heißt, ich sage das Gleiche wie Gott. Ich bekenne, ich habe mich gesorgt. Ist nicht gut. Danke, dass du mir vergibst. Danke, dass du mich reinigst von jeder Ungerechtigkeit. Ich bekenne meine Sünde. Und dann mache ich auch noch etwas. Dann stehe ich, ich mache es meistens vielmal so bildlich. Ich stehe da und sage, ich kehre mich jetzt. Ich vergesse, was hinter mir war. Ich strecke mich aus nach dem, was vor mir ist. Und laufe dann einfach beim Beten so. Ich bekenne das, meine Sünde, Vater, und kehre mich um von der Sünde und gehe den anderen Weg wieder. Mit Gott. Da möchte ich euch ermutigen, macht das ganz schnell. Sobald ihr merkt, ihr seid in Sünde gefallen, steht auf, bekennt eure Sünden und dann geht's weiter. Gott vergisst diese Sünden. Uns fällt es manchmal schwer, aber wir gehen weiter. Vielleicht noch ein Wort, letzter Zeit hört man viel, dass dieser Vers, ich habe das schon gehört, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, dass dieser Vers gar nicht für uns Christen ist, dass wir unsere Sünden nicht mehr bekennen müssen, weil wir ja sowieso eine ewige Erlösung haben. Das Blut Jesu reinigt uns sowieso, oder? Ich möchte einfach dazu sagen, wir leben in einer Beziehung. Und wenn ich meine Frau verärgere, dann gehe ich zu ihr und sage, hey, sorry, war nicht richtig. Du lebst in einer Beziehung mit Jesus. Okay, also das mit den Sünden. Wenn du fallst, dann nimm 1. Johannes 1, 9, steh auf und geh weiter. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Dann könnten wir noch aus der Gnade fallen. Wer hat das schon mal gehört? In Galater 5, Vers 4 steht das. 5, Vers 4, ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Das sagt Paulus zu den Juden, Christen, die von ihr Lehrern verführt wurden. Sie müssen sich beschneiden, damit ihr Gott wohlgefällig seid. Aber das ist nicht die Beschneidung am Fleisch, sondern die Beschneidung des Herzens, die vor Gott gilt. In Christus sein. Und dann sagt er, ihr fallt aus der Gnade, wenn ihr meint, mit Gesetzeswerken wieder wohlgefällig sein vor Gott. Und das geschieht uns vielmals. Wir lesen mal Römer 10, Vers 5, dass wir wieder in diese Gesetzlichkeit kommen, dass wir nicht mehr in der Gnade sind. Römer 10, Vers 5. Da sagt Mose über die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt. Mose beschreibt nämlich die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, so: Der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Und jetzt müsst ihr euch mal selber prüfen. Vielmals gibt es noch Dinge in unserem Leben, wo wir sagen, wenn wir dies tun und das tun und dies tun und das tun, dann sind wir wohlgefällig vor Gott. Dann wird Gott auf uns schauen. Dann wird er uns das vergüten. Doch es sollte nicht so sein. Es sollte so sein, wir leben und darum tun wir diese Dinge. Hier steht, der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Der Mensch, der immer schön in den Gottesdienst kommt, wird Leben haben, Gottes Leben, göttliches Leben. Aber du hast göttliches Leben in Christus. Und darum gehst du in den Gottesdienst, weil die Liebe Gottes drängt dich. Und das, glaube ich, müssen wir immer uns wieder sagen, dass wir nicht Dinge tun, weil wir dann eine riesen Belohnung bekommen. Es stimmt ja schon, wir bekommen eine Belohnung. Aber ganz am Anfang steht, dass du eigentlich alles hast, dass du im Bund stehst mit Gott, dass er dich belohnen will, weil du an ihn glaubst. Und dann kannst du Täter werden und säen, wie David gesagt hat. Dann sähe diesen Samen. Dann wird er schauen, dass der Same aufgeht. Nicht, oh, ich muss jetzt säen, sonst lässt mich Gott im Stich. Gott lässt dich nie im Stich. Aber er möchte dich dazu bringen, dass du mehr und mehr säen kannst und so Freude bekommst in deinem Leben und anderen Menschen Freude machen kannst. Und so können wir aus der Gnade fallen, wenn wir einen Druck bekommen, auch ich sollte dies tun und das tun und das tun. Das ist wichtig, dass du weißt, Gott verlangt nur eins von dir. Er verlangt dich. Er will einfach dich. Er will dich als Ganzes. Mit allem, was du hast und bist. Dass du immer wieder kommst und sagst, Herr, da bin ich. Nimm mich. Er will deine Zeit. Er will dein Geld. Er will alles von dir. Und aus der Gnade fallen kann man auch sagen, du machst es einfach nicht mit dem Herrn. Das passiert mir vielmals bei der Arbeit. Ich bin so am Arbeiten und habe ein Problem von mir. Oh, wie soll ich das jetzt lösen? Ich vergesse, den Herrn anzurufen. Oder mir einfach bewusst zu sein, hey, der Herr ist ja in mir. Und er hat die Lösung in mich hineingelegt. Die Weisheit Gottes ist in mir. Ich vergesse es. Und da muss ich auch noch trainieren, dass ich mehr in diesem Bewusstsein bin. Oder dann auch wirklich einfach den Herrn anrufe und sage, Herr, hilf mir. In Sprüche 3, 5 und 6 steht, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen, stütze dich nicht auf deinen Verstand, erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Vergiss nicht, ihn wirklich auf allen deinen Wegen zu erkennen, ihn einzuladen, mit ihm zu wirken, dann ebnet er deine Pfade. Halleluja. Und ein Bild, wo wir sehen, wo jemand aus der Gnade gefallen ist, ist der Bruder des verlorenen Sohnes. Kennt alle die Geschichte? Der verlorene Sohn kam nach Hause, der Vater machte ein Riesenfest für diesen Sohn, der gerade von Sünde kam, sage ich mal. Und der Bruder hörte dieses Festgeschrei und Gejubel und sagte, was ist denn da los? Ging hin und dann kommt der Vater, komm, wir müssen uns doch freuen, dein Bruder ist zurück. Und dann sagt er eben, ich habe für dich gearbeitet und geschuftet ganze Zeit und du hast mir nie ein Böcklein gegeben. Er ist aus der Gnade gefallen. Denn der Vater sagt dann später, hey, was mein ist, ist dein, du hast ja alles. Du könntest jederzeit ein Böcklein mit mir braten und feiern. Aber du bist ein Krampfer, du schaust nur, ich muss. Denke, der ist aus der Gnade gefallen. Ich hoffe, er ist wieder drin. Okay, Johannes 1,16, du kannst dann aufstehen, indem du sagst, aus seiner Fülle habe ich empfangen. Gnade um Gnade um Gnade um Gnade. So steht man auf, wenn du merkst, oh Mann, ich mache ja nur noch alles selber, ich habe einen Riesenkrampf, da funktioniert nichts mehr. Dann stehe ich hin und sage, Herr, ich empfange jetzt aus deiner Gnade, aus deiner Fülle. Gnade um Gnade um Gnade, Befähigung um Befähigung um Befähigung für alles, was ich tun muss. Für jede Situation, für jeden Umstand, der gegen mich kommt. Ich empfange deine Befähigung, deine Weisheit. In 2. Petrus 1, Vers 3 steht auch so wunderschön, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient. Nur mal dieser erste Teil. Seine göttliche Kraft hat uns alles geschenkt zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht. Durch die Erkenntnis von dem, was wir haben. Es geht dann noch super weiter. Wir machen jetzt nicht alles durch dieser Vers, aber einfach, dass ihr wisst, seine göttliche Kraft hat uns alles geschenkt zum Leben und auch, dass wir gottesfürchtig leben können. Also, wenn ihr aus der Gnade fällt, dann geht wieder hinein, indem ihr einfach sagt, ich steige wieder in diesen Strom der Gnade, ich empfange jetzt seine Gnade, seine Hilfe. Ich mache es mit dir, Herr. Wurschtle nicht mehr alleine weiter. Dann ein anderes Beispiel, wo wir fallen können. Das habe ich nirgends im Wort gefunden, das im Glauben fallen. Aber ich habe ein anderes schönes Bild, im Glauben sinken. Vielleicht macht es bei den einen jetzt kling, kling. Wir schauen mal Matthäus 14, 28. Das war natürlich von Petrus. Matthäus 14, 28. Da ist die Rede, dass Jesus kommt auf den See gelaufen. Die Jünger sind im Boot. Es ist ein Sturm. Und sie fürchten sich, weil sie sehen, da kommt jemand, ein Gespenst, sagen sie. Aber sie merken dann, es ist Jesus. Er sagt, fürchtet euch nicht. Ich lese mal 26, und als ihn die Jünger auf dem See sahen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Jesus aber redete sogleich mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir auf das Wasser zu kommen. Da sprach er, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich, und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Also Petrus hatte hier ein Wort von Jesus, sein Wort, komm auf dem Wasser zu mir. Und du hast auch Worte von Gott, wenn du betest, wenn du gebietest im Namen Jesu, diese Krankheit muss weichen, dann muss sie weichen. Wenn wir Kranken die Hände auflegen, dann werden sie sich wohl befinden. Wenn wir zu Umständen sprechen, hebe dich ins Meer und wirf dich ins Meer her, hebe dich und wirf dich ins Meer, dann müssen sie weichen, diese Umstände. Wir haben viele Worte. Und ihr kennt das sicher, wir haben gebetet und geglaubt, es kam anders, als du gedacht hast. Wer kennt das alles? Wir können da ganz offen zueinander reden. Bei Petrus war es auch so. Er hatte dieses Wort, komm auf dem Wasser zu mir, und dann lief er, aber plötzlich sank er doch. Er ging langsam unter. Und dann ist noch krass, was Jesus zu ihm sagte. 31, ja, Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Also Jesus sagt einfach, du hast einen kleinen Glauben. Und das hören wir nicht gern, gell? Wir haben einen kleinen Glauben. Weil das passt irgendwie nicht, oder? Dann ist es ja wieder Werke. Ich muss Glauben haben, sonst werde ich die Verheißung nicht erlangen. Das ist ein heikles Thema. Ich sage mal, Glaube ist Gnade. Jeder von uns hat ein Maß des Glaubens bekommen. Und dieses Maß hast du nicht, das steht im Römerbrief, anfangs Kapitel 12, und dieses Maß hast du nicht dir erarbeitet. Das ist Gnade. Du hast ein Maß des Glaubens bekommen. Und auch dann, wenn du plötzlich Offenbarungserkenntnis hast über irgendeine Wahrheit aus dem Wort Gottes, wenn du plötzlich weißt, hey doch, ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Du glaubst, du weißt es einfach, oder ich bin geliebt. Da kann nichts mehr gerüttelt werden. Das ist auch eine Gnade, ein Gnadengeschenk. Du bekamst diese Offenbarung, die Gott in dein Herz legte. Aber du hast dich mit guten Dingen beschäftigt. Du hast dich in eine Position gebracht, wo dieses Gnadengeschenk dich auch gut erreichen konnte. Nämlich du hast im Wort studiert, du hast Beziehung mit Jesus gehabt. Und so wird Glauben wachsen in deinem Leben. Die Bibel redet, es gibt zwei Stellen, wo ich gefunden habe, dass der Glaube wächst. Also Gott möchte, dass jeder von uns im Glauben wächst, für alle möglichen Bereiche in deinem Leben. Und wenn du jetzt mal einen Bereich hast, wo es noch nicht geklappt hat, hey, du bist am Wachsen, und dann ermutige ich dich, steh wieder auf und bete weiter, hab weiter Gemeinschaft mit dem Herrn und nimm Bibelverse für diese Situation in Anspruch und halte dran fest, wirf deine Zuversicht nicht weg, steh immer wieder auf. Rainer Bonke macht das so, er sagt, wenn er eine Reihe hat von 100 Kranken, und er betet für jeden und 99, er ist beim 99. und es ist nichts geschehen. Er betet für den 100. genauso, als wären die 99 geheilt worden. Mit vollem Glauben und voller Inbrunst. Und das sei das Geheimnis seines Dienstes, sagt er. Nicht aufzugeben. Nicht im Schauen wandeln, sondern im Glauben. Und bei Petrus sehen wir das schön. Wir gehen mal zu Apostelgeschichte 3, Vers 6. Er war dann, das ist etwa ein, zwei Jahre später, er war mit Jesus zusammen, er hat sein Wort studiert, er wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und dann kam wieder eine Situation. Er wusste, wenn er den Kranken die Hände auflegt, dann werden sie sich wohlbefinden. Dann ging er in den Tempel, er kennt diese Geschichte, und da lag der Lahme an der Pforte, am Eingang des Tempels, und dann sagt er im Vers 6, da sprach Petrus, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazaräers, steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Da wurden sogleich seine Füße und seine Knöchel fest. Und er sprang auf und konnte stehen, lief umher und trat mit ihnen in den Tempel. Ging umher und sprang und lobte Gott. Also, er ging auch wieder vom Wort Gottes aus, wenn ich jetzt bete für diesen Lahmen im Namen von Jesus, sollte er geheilt werden. Und er machte das, und da dieses Mal klappte es. Er fiel nicht, sein Glaube, er hatte keinen Schiffbruch. Und so möchte ich euch einfach ermutigen, hey, ihr seid alle auf dem Weg, wir sind alle auf dem Weg. Wenn wir mal ein Glaubensprojekt haben und es hat noch nicht geklappt, dann steht auf, macht weiter, glaubt weiter. Nehmt wieder das Wort Gottes, das er euch gegeben habt, haltet an dem fest, werft eure Zuversicht nicht weg, denn sie wird eine große Belohnung haben. Und Jesus betet übrigens für uns. Er betete für Petrus, er betete, dass sein Glaube nicht aufhört. Und ich denke, er ist ja unser Hohepriester, der Tag und Nacht für uns einsteht. Ich denke, das macht er bei uns auch. Wir haben einen wunderbaren Hohepriester, der zur Rechten Gottes ist, der betet, dass wir unseren Glauben nicht wegwerfen, sondern immer wieder ergreifen und sagen, mein Gott, du bist mein Gott. Halleluja. Wo wir auch noch fallen könnten, ist, wenn die Umstände stark gegen uns schießen. Da könnten wir gut, da kennt auch jeder, es kommen Umstände in deiner Familie, in deinem Job, sonst irgendwelche Krankheiten, einfach irgendwelche Dinge, die dir das Leben schwer machen. Da möchte ich mit euch 1. Petrus 5, 8 anschauen. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Also, wir müssen da ganz klar wissen, es ist ein Widersacher da, der möchte uns verschlingen, der möchte, dass wir vom Glauben abfallen, aber er schafft es nicht, weil der Heilige Geist ist in uns, und er gibt uns immer wieder Kraft aufzustehen, aber er möchte uns das Leben schwer machen. Er bringt Druck. Und dann heißt es, wieder aufzustehen, wenn du mal fällst. Und ich möchte auch noch ein Beispiel anschauen von David, wo er das erlebt hat. Der König David, 1. Samuel 30, Vers 1. David hat gerade einen Kriegszug hinter sich und dann kam er nach Hause. nach Ziklag. Als nun David samt seinen Männern am dritten Tag nach Ziklag kam, da waren die Amalekiter in das Südland und in Ziklag eingefallen, und sie hatten Ziklag geschlagen und es mit Feuer verbrannt. Und sie hatten die Frauen und alles, was dort war, weggeführt, vom Kleinsten bis zum Größten. Sie hatten aber niemand getötet, sondern sie weggetrieben und waren ihres Weges gezogen. Als nun David samt seinen Männern zur Stadt kam und sah, dass sie mit Feuer verbrannt war und ihre Frauen, ihre Söhne und Töchter gefangen weggeführt waren, da erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Auch die beiden Frauen Davids, Achinoam und die Jezreelitin und Abigail, die Frau Nabals des Karmeliters, waren gefangen weggeführt worden. Und David war sehr bedrängt, hier seht ihr, er war sehr bedrängt, denn das Volk wollte ihn steinigen, weil er die Seele des ganzen Volks erbittert war, jeder wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Dann David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Hier sehen wir, David blieb nicht liegen, er war bedrückt, seine Frauen waren weg, seine Kinder, alles war weg. Und dann kam es noch, dass seine Kriegerin noch steinigen wollten. Also da war sehr großer Druck, ein sehr widriger Umstand für David. Seine Seele war sehr betrübt. Und dann, was machte er? Er stärkte sich in dem Herrn, seinen Gott. Und wenn wir David kennen, denke ich, er hat sicher Lieder gesungen. Er hat sicher den Herrn angebetet. Er hat ja ein ganzes Buch darüber, wie man den Herrn anbeten kann. Und im Neuen Testament sehen wir die gleiche Situation bei Silas und Paulus. Paulus und Silas, die ins Gefängnis geworfen wurden, den innersten Block, sie wurden noch zuerst geschlagen, weil sie den Namen Jesus verkündeten oder weil sie einer Wahrsagerin den Geist ausgetrieben haben. Und dann wurden sie gefangen und sie waren bedrängt von Finsternis, von Pflöcken an den Füßen, von Schlägen, Schmerzen. Und was taten sie? Sie lobsangen. Mitternacht. Sie lobsangen. Und ich denke, wenn die Umstände so stark sind, dass du einfach am Fallen bist, dann ist das ein sehr gutes Rezept, um wieder aufzustehen, den Herrn anzubeten. Bei mir geht das so, wenn die Umstände einfach drücken den ganzen Tag, du hast Dinge, die dir das Leben schwer machen, ich erhebe den Herrn einfach immer wieder über den Situationen. Immer wenn ich alle 10 Minuten sage, ich erhebe dich, Herr Jesus, ich erhebe dich über alles. Das lenkt schon, das reicht schon, mehr musst du, kannst du vielleicht auch nicht. Manchmal geht es nicht mehr so gut, oder? Aber einfach sage, ich erhebe dich über diesen Umstand, Jesus. Erhebe den Namen Jesus. Denn er ist hoch über jeder Gewalt, jeder Macht, über jeder Herrschaft, über jedem Namen, über jedem Problem ist Jesus. Und wenn du ihn erhebst, dann schaust du wieder auf ihn und weg von den Umständen. Dann hat er wieder Möglichkeit und wird dir die Rettung schenken. Der Gerechte fällt 7-mal und er steht immer wieder auf. Psalm 18, Vers 2 und 4, hier sehen wir, wieso David sich erbaut hat. Ich will dich von Herzen lieben, o Herr, meine Stärke. Der Herr ist mein Fels, meine Burg und mein Retter. Mein Gott ist mein Fels, in dem ich mich berge. Mein Schild und das Horn meines Heils, meine sichere Festung. Den Herrn, den Hochgelobten, rief ich an und ich wurde von meinen Feinden errettet. Oder Psalm 121. Ich schaue auf zu den Bergen. Woher kommt meine Hilfe? Sie kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wankt. Siehe, nicht schläft noch schlummert der Hüter Israels. Er behütet deine Seele. Er behütet dich bei deinem Ausgang, bei deinem Eingang. Da möchte ich dich ermutigen, ein Lobpreiser zu sein. Wenn die Umstände stark sind, dann erhebe den Herrn Jesus. Wenn sie gegen dich schießen, erhebe den Herrn Jesus. In 1. Thessaloniker 5, Vers 18 steht, wir sollen in allem dankbar sein. Nicht für alles steht dort, sondern in allem, in jeder Situation sollen wir dankbar sein. Und der Heilige Geist hilft dir. Es ist nicht so einfach für unser Fleisch, aber der Geist ist willig. Und da sich wieder auf den Geist zu konzentrieren und sagen, Heiliger Geist, zusammen können wir jetzt dankbar sein, auch in dieser Situation, und den Namen Jesus erheben. Das möchte ich euch ermutigen. Und wir haben so ein schönes Lied von der Gemeinde, das Alissa geschrieben hat, wo gut passt zu dieser Predigt. Also wir haben gesehen, der Gerechte steht, ihr könnt schon kommen, ja, der Gerechte steht immer wieder auf. Und das musst du nicht wieder aus deiner Kraft machen, das hat wirklich der Herr in dich hineingelegt. Ich möchte heute sagen, du bist ein Aufstehmännchen, du bist ein Aufstehfrauchen. Du stehst immer wieder auf, weil es der Herr macht, weil er diese Halleluja, diese Auferstehungskraft in dich hineingelegt hat. Und wenn ihr mal am Boden liegt, dann sagt einfach, Herr Jesus, jetzt bist du dran. Vielmal möchte man wieder selber Wurschtelung machen. Herr Jesus, ruf den Namen des Herrn an. Halleluja. Und die Liebe Gottes versagt nie. Es ist wieder diese Liebe, die dich nicht liegen lässt, die dich beim Aufstehen helfen hilft. Halleluja. Und jetzt singen wir miteinander dieses Lied. Könnt mal alle aufstehen. Halleluja. Eine super Gemeinde, wie er mitmacht. Das ist sehr wichtig, wenn wir zusammen einmütig den Herrn preisen. Miriam hat es schon gesagt, dann wird die Gegenwart Gottes zunehmen. Und in der Apostelgeschichte steht, dass sie auch immer wieder zusammen waren, einmütig zusammen. Sie brachen das Brot miteinander, sie hatten Gebete miteinander. Sie hatten einfach ein Zusammensein, eine Einmütigkeit. Und das Wort einmütig heißt, dass wir alle auf das Gleiche hinsteuern. Gleiche Ziel, gleiche Leidenschaft, gleicher Wille. Und meistens ist das ein höheres Ziel als deine Ziele. Meistens ist das das Ziel Gottes. Und was ist das Ziel Gottes in unserer Gemeinde? Das Wort Gottes verkündigen, wo es nur geht, überall allen Menschen, dass das Wort verbreitet wird, dass das Wort zunimmt in der Stadt, dass das Wort wächst und die Zahl der Jünger zunimmt. Und wenn wir einmütig an diesem Ziel daran arbeiten, dann wird die Zahl der Jünger zunehmen. Das Wort Gottes sagt nach diesen Versen, wo steht, dass sie immer zusammen waren, täglich in dem Tempel und Gott priesen und loben und Gebete hatten miteinander, dann sagt das Wort, Und täglich wurden solche der Gemeinde hinzugetan, die gerettet wurden. Und ich finde es so schön, dass ihr alle hier seid, dass wir zusammen miteinander Gott loben konnten, jetzt das Wort hörten. Und jetzt nehmen wir miteinander das Abendmahl ein. Wir erinnern uns, was der Herr Jesus Christus für uns getan hat. Das heißt, dass wir ein Leib sind, durch den einen Geist in den einen Leib hineingetauft, der Jesus Christus ist und er ist das Haupt. Und wo sie den Turm in Babel bauten, da hieß er, hat Gott gesagt, wenn die weitermachen so in dieser Einheit, die eine Sprache haben, das eine Ziel haben miteinander, dann ist ihnen nichts mehr unmöglich. Und da möchten wir hin, dass wir in dieser Einheit miteinander die Menschen gewinnen für Jesus Christus. Dass die Liebe Gottes überall hingeht, mit uns und mit allen Christen in Schaffhausen. Und so möchte ich, dass die Ordner mal bereit machen. Dann nehmen wir miteinander dieses Mahl ein.